Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 26. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW 26 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Natürlich habe ich ein paar schöne Themen für euch vorbereitet. Was könnt ihr von der Folge erwarten? Erstens, ich habe die leise Hoffnung, dass ich nie wieder hier einen Penny-Werbespot bewerten muss, der nicht zur Marke passt. Zweitens, warum Apple in Zeiten von der niedrigen und ja, geringen Aufmerksamkeitsspanne einfach mal einen 20-minütigen Werbespot raushaut. Und drittens, warum Employer Branding nach wie vor relevant sein sollte, auch wenn so die große Stellensuche jetzt nach Corona so vor allen Dingen etwas einen Abbruch erlitten hat. Und von daher würde ich sagen, genug geboten, los geht's. Und wir starten hiermit.
Die Zahlen der Woche.
Und da geht es um das Thema beste Familienmarke. Ja, auch immer ein ganz spannendes Ranking auf jeden Fall. Da gibt es auch jedes Jahr so ungefähr um die Sommerzeit eben ein Ranking, das von dem SZ-Institut und YouGov durchgeführt wurde und wo dann ja so die Familienmarken sozusagen gewertet werden und da immer mit Spannung ja erwartet wird, wer ist denn da auf den ersten Plätzen? Und dieses Jahr ist es interessanterweise IKEA. Gut nachvollziehbar natürlich, jeder, der schon mal mit der Familie bei IKEA ist, das ist nicht nur ganz spannend, was so das ganze Thema der, ja, ich sag mal, des Anschauens, des Ausprobierens und auch der ganzen Produkte, die dann am Ende mit nach Hause genommen werden, das ist nicht nur deswegen spannend, sondern natürlich auch das ganze Essen, also sowohl hier die Kantine sozusagen, als auch der Hotdog. Das sind natürlich ganz, ganz spannende Themen, um mit der Familie auch unterwegs zu sein. Und es gibt auch die bekannte IKEA Family Card. Von daher nicht überraschend, dass IKEA hier auf dem ersten Platz ist. Und zwar auch dabei Netflix verdrängt hat, weil Netflix war letztes Jahr noch auf dem ersten Platz, ist aber ganz, ganz knapp auf dem zweiten Platz gelandet. Auf dem dritten Platz landet Disney Plus. Das heißt also, IKEA setzt sich da gegen zwei Streaming-Anbieter durch. Die Streaming-Anbieter insgesamt mal wieder ganz vorne dabei auf jeden Fall, was auch von den Ranking-Durchführenden nochmal bestätigt wurde, dass Streaming-Anbieter unheimlich relevant sind im Familienset auf jeden Fall. Auf den weiteren Plätzen, also so insgesamt in den Top 10, gab es dann auch durchaus Bewegung. Adidas auf einem guten Platz 5 und Playmobil hat sich um einen Platz verschlechtert, ist jetzt auf einem geteilten sechsten Platz gemeinsam mit Schleich, wobei Schleich wiederum ja auch eine ganz, ganz altehrwürdige und bekannte Marke so in diesem Universum, die haben sich um 4 Plätze nach vorne verbessert und das kann ich auch gut nachvollziehen, auch übrigens insgesamt zu so diesem Abtausch oder so diesen Kampf zwischen Schleich und Playmobil, weil das auch meine persönliche Erfahrung ist, wie nah Schleich da inzwischen auch an Playmobil rangekommen ist. Und ganz interessant ist, dass es auch einige neue Marken in diesem Ranking gibt, nämlich zum Beispiel H&M, die auf Platz 8 durchgestartet sind und auch Nike hat es jetzt in die Top 10 geschafft. Ähnlich wie auch eine Marke, die man da durchaus immer erwarten würde, nämlich Ravensburger. Also starten wir mit diesen kleinen Zahlen der Woche aus dem Familienkorsett. Ich würde sagen, nichts Ungewöhnliches auf jeden Fall zwischen Streaming, Spieleanbietern und auch Mode offensichtlich so die drei ganz großen Themen für die Familien heutzutage. Wir kommen nochmal zur gleichen Kategorie. Weil da geht es jetzt nämlich um das Thema Employer Branding und insbesondere so um die Untersuchung, wie es denn um die unterschiedlichen Generationen im Bereich des Employer Brandings beziehungsweise so grundsätzlich, was diese Generation oder die unterschiedlichen untersuchten Gruppen da sagen, wie zufrieden sie unter anderem mit ihrem Job sind. Und jetzt erstmal zum Thema Generationen. Ja, die Studie wurde auch in die typischen Generationencluster unterteilt. Jetzt müssen wir aber gar nicht diskutieren, gibt es diese Generation oder nicht, sondern es war natürlich einfach eine Alterseinteilung und dann eine bessere Kategorisierung oder eine Möglichkeit der Kategorisierung, um relativ schnell zu erfassen, wie es denn um die jeweiligen, sag ich mal, Alterskohorten da sich vielleicht dann auch dreht und was die gerade so auch beschäftigt. Und da gab es dann doch einige verheerende Zahlen für unterschiedlichste Generationen, aber die Gen Z ist da schon ganz weit da vorne dabei. Und grundsätzlich wurde erstmal untersucht, ja, wie zufrieden sind denn die Mitarbeitenden eigentlich, was das Thema Sinn und Zweck angeht. Und da haben dann schon 85% der Befragten gesagt, ja, sie sehen einen Sinn und Zweck in ihrer Arbeit, was ja schon mal ganz gut ist. Aber dann kommen wir schon zum ersten Schwerpunkt, nämlich zum Thema Stress. Da haben nämlich dann doch 46% der Befragten gesagt, sie sehen dann durchaus Stress in ihrem Job und das beschäftigt und belastet sie dann auch. Und das ist in Systemrelevanten nochmal höher als die 46%, die der Durchschnitt da darstellen, nämlich 55% im Top-Management sind 60% und bei der Gen Z, und das liegt deutlich über dem Durchschnitt anscheinend, liegt der bei 56%. Jetzt sind die entweder nicht so ganz stressresistent, also die jungen Leute, die in den Job einsteigen, oder sie haben von Anfang an in der Karriere einfach ein sehr hohes Stresslevel, was natürlich dann schon ja zu beobachten und zu bewerten ist, was vielleicht, und da kommen wir später auch noch dazu, auch daran liegen kann, wie gerade so das grundsätzliche, ja die grundsätzlichen Herausforderungen aufgrund von Technologieveränderungen beim Thema Arbeitsplatz auch sind. Und dann kommen wir zur Zufriedenheit, weil da haben nämlich nur 30% der Gen Z gesagt, dass sie im Job zufrieden sind. Bei den Millennials sind es sogar nur 25%. Und dass man da schon einen Unterschied zwischen den Alterskohorten auf jeden Fall sehen kann, kann man daran festmachen, dass es eben 38% der Befragten aus dem Babyboomer-Milieu eben sagen, dass sie zufrieden mit ihrem Job sind. Das heißt also zwischen 25% bei den Millennials und 38% bei den Babyboomern sieht man da durchaus eine signifikante Diskrepanz. Dann kommen wir mal so zum Thema Stress und das, was gerade die Leute auch herausfordert. Und das ist so das Thema, wie schnell können auch meine Fähigkeiten veralten im Zuge von KI und Co. Und da ist es bei der Gen Z so, dass 30%, ähnlich übrigens wie bei den Millennials auch 30%, sagen, dass sie Angst haben, dass dort ja sie ihre Fähigkeiten veralten im Zuge des Job und auch der Technologieveränderung. Und dann hinzu kommt auch noch die Sorge, wird denn mein Job irgendwann hier obsolet? Und das haben auch 44% der Gen Z gesagt und 42% der Millennials, die eben Angst haben und ihre berufliche Zukunft durch KI bedroht sehen. Das heißt, das also durchaus auch ja alarmierende Zahlen, die man sich schon genau anschauen sollte und dann überlegen sollte, was machen wir denn damit jetzt eigentlich? Und im Zuge dieser ganzen Problembereitschaft, da kann man jetzt sagen, es ist irgendwie fast ein Widerspruch, aber grundsätzlich gibt es da anscheinend schon starke Anzeichen bei den Befragten, dass sie sagen, ich suche mir in den nächsten 6 Monaten einen neuen Job. Das heißt, die Wechselbereitschaft ist durchaus signifikant hoch. Und zwar 51% der Gen Z sagt, dass sie das in den nächsten 6 Monaten vorhat und 49% der Millennials planen das innerhalb der nächsten 6 Monate. Und das sind 8 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Das heißt, also die Wechselbereitschaft ist deutlich gestiegen. Insgesamt muss man aber sagen, dass der Wert über alle Altersgruppen hinweg nur bei 38% liegt. Das heißt, man sieht also gerade bei den jüngeren Generationen, Millennials und Gen Z, ist diese Wechselbereitschaft höher. Um das noch auf die Spitze zu treiben, kann man auch sagen, dass nur 13% der Babyboomer an einen Jobwechsel denken. Ist jetzt aber auch nicht so überraschend, weil natürlich die in einer völlig anderen Lebensphase auch sind und gerade wahrscheinlich am Ende ihres Joblebens angekommen sind. Von daher, ja, durchaus interessante Zahlen, gerade so was das Thema Wechselbereitschaft, aber auch was das Thema Stress und Unsicherheit angeht. Und da kann man dann offensichtlich sehen, jetzt auch wenn wir jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt so viele Leute neu einstellen müssen, können wir uns ja umso mehr darum kümmern, dass wir die Leute bei uns halten und uns mit ihren ja, realen Problemen und Herausforderungen wirklich auseinandersetzen im Zuge von Employer Branding. Also da nochmal die Erinnerung, Employer Branding ist eben nicht nur danach gerichtet, zu recruiten und Marketing zu machen, sondern vor allen Dingen auch im Unternehmen selber dafür zu sorgen, dass die Leute zufrieden sind und dass sie vor allen Dingen auch langfristig im Unternehmen bleiben.
Der Aufreger der Woche.
Und da geht es um die Hochzeit von Jeff Bezos. Das ist an sich jetzt noch kein Aufreger, sondern der Aufreger ist, was alles so drumherum passiert und vor allen Dingen, welchen Guerilla-Stunt und welche Guerilla-Kampagne Greenpeace sich da geleistet hat. Kurz im Hintergrund, Jeff Bezos heiratet jetzt demnächst in Venedig und dazu ist natürlich erwartet, dass einige Stars und Sternchen den Ort besuchen werden. Man erwartet knapp 90 Privatjets und insgesamt ist aufgrund der ja unsicheren Lage rund in der Welt und auch was das Thema Flugreisen angeht, vor allen Dingen auch Venedig gerade zu einem Hochsicherheitsort geworden, weil eben ja Jeff Bezos einfach mal Venedig bzw. eine der Inseln dort gemietet hat, um seine nur knapp wohlgemerkt 200 Gäste dort auch entsprechend zu empfangen und mit ihnen gemeinsam die Hochzeit dort zu feiern. Und jetzt kommt so ein bisschen der Punkt, wie Greenpeace darauf reagiert hat. Die haben nämlich eine ziemlich krasse Kampagne gemacht, indem sie auf dem Markusplatz in Venedig ein riesiges Plakat hingelegt haben. Und dort kann man eben sehen, dass ja, sie das ziemlich kritisieren und zwar sagen, wenn du schon Venedig mieten kannst für deine Hochzeit, dann solltest du vielleicht auch mehr in der Lage sein, höhere Steuern dann aufzuzahlen. Und das ist eine Kampagne, die übrigens gemeinsam mit der NGO-Organisation Everyone Hates Elon zusammen umgesetzt wurde. Das ist auch interessant. Everyone Hates Elon, diese NGO, organisiert jetzt trotzdem mit Greenpeace gemeinsam eine Kampagne, die wiederum an Jeff Bezos gerichtet ist. Also auch ganz interessant und eine kleine Ironie der Sache. Aber dort ja deutlich zu sehen, was Greenpeace damit auch gerade bewegen möchte. Greenpeace hat insgesamt gerade aktuell in der ganzen Welt auch Kampagnen laufen, die immer wieder darauf hinweisen sollen, dass gerade ja auch die extrem reichen Leute eben dann doch die entsprechende Anzahl an Steuern und vor allen Dingen vielleicht auch unter Umständen mehr Steuern bezahlen müssen, um zum Beispiel auch das Ganze in Aktivitäten wie zum Beispiel im Klimaschutz dann auch zu investieren. Das heißt also Jeff Bezos hier, ja auf jeden Fall wird er jetzt seine Hochzeit da feiern mit den ganzen ja, Stars und Sternchen, die per Privatjet eingeflogen sind in dem Hochsicherheitsort Venedig. Aber das Plakat, wo seine Hochzeit jetzt gerade kritisiert wird, das geht aktuell auf jeden Fall durch die Welt. Neben dem Aufreger gibt es aber für mich persönlich eine gute Nachricht der Woche.
Die gute Nachricht der Woche.
Und vielleicht langfristig auch für alle anderen Markentreibenden, Markenführenden dort draußen, dass da ja vielleicht jetzt eine ganz gute Nachricht entstanden ist. Und zwar war natürlich jetzt Cannes angesagt die letzten Wochen. Und ich habe das Thema ja hier eher so auf den Index. Ich berichte da jetzt ungern drüber, weil mich dieses ganze Thema ja also schon durchaus beschäftigt, wie richtig es ist, da immer wieder Awards auch rauszugeben für isolierte Kampagnen, für großartig gemachte Marketingaktivitäten, Kampagnen, Spots und so weiter, die aber vielleicht nicht zwangsläufig immer unbedingt der Marke helfen und vor allen Dingen der groß angelegten strategischen Markenführung helfen. Das muss man sich schon rausnehmen, dass wenn man diese Aktivitäten da manchmal sieht, dass man sich dann schon hier und da die Frage stellen kann, okay, guter Spot, gute Kampagne, aber hat es der Marke langfristig geholfen? Naja, das bezweifle ich zum Teil bei der einen oder anderen Preisverleihung dann schon. Und das muss man auch bei den Penny-Spots sagen, weil Penny hat jetzt schon so und vor allen Dingen Serviceplan Neo, die haben jetzt gemeinsam da schon einen der großen ja, Preise abräumen können und zwar immer noch für ihre ganzen Kampagnen, die ja immer so einmal im Jahr kommen von Penny, wo dann immer so ein riesig angelegter Spot rauskommt, der Wunsch, der Riss und alles Mögliche. Waren es die letzten Jahre ja, die habe ich ja hier auch immer kritisch bewertet, wo man dann immer einen Spot sieht, der total toll geshootet ist, der auch, ja, ich sag mal, ein gesellschaftliches Problem aktuell dann auch aufnimmt, aber aus meiner Sicht erstens meistens kein zwangsläufig gesellschaftliches Problem aufnimmt, wo Penny wirklich auch direkt eine Lösung liefern kann. Erinnert euch auch an meine Kritik, glaube vor allen Dingen aus dem letzten Jahr, wo ich gesagt habe, gerade in Zeiten von Inflation, von kleinen, klammen Geldbeuteln und ja, den Herausforderungen, die Familien daraus haben, hätte ein Discounter direkt eine Möglichkeit da, sich was zu überlegen. Also vor allen Dingen gerade, weil diese Spots oftmals so im Zuge von Weihnachten oder so kurz vor Weihnachten eben rauskommen, da hätte der Discounter eine Möglichkeit, da wirklich nicht nur einen Spot zu liefern, der isoliert betrachtet wird, sondern eine ganze, ich sag mal, Gesamtaktivität draus zu machen und dem Menschen mit dem klammen Beutel gerade auch dabei zu helfen, schöne Weihnachten zu feiern. Aber statt das eben, das Geld dort zu investieren, werden da hochbezahlte Agenturen erstmal bezahlt und vor allen Dingen auch Spots kriegen, die dann für einen kurzen, ja ich sag mal Moment vielleicht dann viral gehen, die vielleicht auch hier und da mal geguckt werden, wo sich aber jeder, und das muss ich auch mal dazu sagen, dann am Ende mal fragt, was hat denn das jetzt eigentlich mit Penny zu tun? Und dafür hat jetzt erstmal Serviceplan Neo gemeinsam mit Penny einen Grand Prix gewonnen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, auf jeden Fall einen großen Preis dort. Ist auch relativ egal, welcher Preis das genau war. Jetzt aber bekannt geworden, dass Penny trotzdem ihre Agentur wechselt. Und Penny und Serviceplan Neo haben auch viel damit zu tun gehabt, jetzt zu sagen, dass das jetzt ein völlig normaler Wechsel ist, dass da gar nicht so viel große Kritik mitschwingt. Aber in den einschlägigen Blättern in der Welt wurde dann schon das ein oder andere, ja, ich sag mal, pikante Detail auch bekannt. Und unter anderem hat Horizont dann für mich in einem Satz auf die Spitze getrieben und den möchte ich mal direkt live zitieren. Oder da gab es besser gesagt sogar zwei krasse Sätze. Und der erste war, der fehlende rote Faden in der Kommunikation soll dem Vernehmen nach auch im Pitch thematisiert und ein besseres Zusammenspiel von Strategie, Beratung und Kreation eingefordert worden sein. Und Serviceplan Neo habe sich mehr auf einzelne Kreativ-Highlights konzentriert und weniger auf die Entwicklung und Umsetzung einer konsistenten Markenstrategie für Penny. Und dieser Satz sitzt erstmal und ist genau auch dieses Symptom, was ich auch die letzten Jahre immer wieder beschrieben habe. Ich finde eben nicht, dass dieser Spot oder diese ganze Spot-Reihe wirklich an den Problemen, den Herausforderungen oder auch den notwendigen Lösungen bei Penny eben ansetzt, sondern einfach natürlich ein viraler Hit ist, für Impressions sorgt, vielleicht auch dem Marketingleiter, auch der Vorzeit dann auch und so weiter, vielleicht das eine oder andere, ich sag mal, Ego-Gewinn dann auch beschert, auch natürlich für offensichtlich die Agenturen ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, aber halt einfach nicht an den Problemen, den Herausforderungen der Marke ansetzt. Und das sieht man vielleicht dann in diesen Sätzen dann schon ganz, ganz hart. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass bei Penny sich jetzt einfach marketingtechnisch das eine oder andere sich ändern wird und vielleicht mal wirklich an den Zweckmäßigkeiten der Marke einfach erstmal, dass die analysiert werden und dann überlegt wird, wie können wir denn diese Zwecke, diese Probleme dann auch wirklich lösen? Mit welchen Aktivitäten kann das denn dann auch passieren? Und jetzt möchte ich nochmal sagen, ich kritisiere jetzt nicht, dass Serviceplan Neo diesen Preis gewonnen hat. Ich kritisiere erstens vielleicht mal, was die Preis, also was sozusagen die Kriterien hinter den Preisen und zweitens kritisiere ich dann durchaus auch schon, dass ich sage, ja, oder nochmal differenziert gesagt, der Spot, super gemacht, toller Spot, toll geshootet, ist sein Geld definitiv wert, aber hat es eine wirkliche Wirkung für die Marke? Setzt es dabei an, dass man Penny irgendwie nach vorne pusht, dass Penny irgendwie in die Phalanx kommt von Aldi und von Lidl und so weiter, oder bleibt man da eher auf den hinteren Plätzen, was die Discounter angeht? Und da bleibe ich dabei. Da hat dieser Spot bisher meistens nicht geholfen, weil auch der Recall auf die Marke einfach viel zu niedrig ist. Und wie gesagt, viele Leute immer ganz oft da so fragen, dann gucken, okay, was hat das eigentlich mit Penny zu tun? Und deswegen habe ich die ja leise Hoffnung, dass ich nie wieder hier irgendwelche Spots von Penny bewerten muss, die nichts mit der Marke zu tun haben oder der Marke nicht wirklich helfen, sondern vielleicht eher Aktivitäten hier in Zukunft bewerten kann, wo ich sage, jawohl, da hat es jemand verstanden. Ich bin sehr gespannt darauf.
Die Fundstücke der Woche.
Und da hat sich Magnum auch was überlegt. Und zwar hat Magnum anscheinend laut eigener, ich sag mal, Analyse und Aussage so ein bisschen Probleme damit, mit ihrem Eis und ihren Produkten auch bei den jüngeren Leuten da auch irgendwie zu gewinnen und sich dort zu etablieren, weil anscheinend Magnum dieses Eis eher so, ja, die Position hat, dass es gerade bei den ganz, ganz stark Erwachsenen, bei den älteren Leuten eine deutlich starke Position hat. Und deswegen hat sich Magnum etwas überlegt, was ich durchaus eher spannend und auch als eine spannende Food-Kreation auch empfinde, die ja irgendwie schon sehr, sehr begehrlich, lecker klingt oder so einfach wirkt, wenn man es allein schon mal hört und wenn man es noch gar nicht probiert hat. Und zwar hat Magnum jetzt eine Art Eisbonbon erfunden. Das heißt, so eine kleine Praline, so stell ich es mir vor, ich habe es noch gar nicht selber gesehen, aber die man halt mit einem Haps essen kann. Und das ist natürlich gerade eigentlich für, wie ich finde, jeder Mann und jeder Frau ein spannendes Produkt, dass man also da einfach eine andere Art von Eiskonsum von Magnum erwarten kann. Und trotzdem ist man ganz, ganz nah an der Marke dran, weil Magnum macht das nicht ganz konventionell. Jetzt nicht nur einfach irgendwie Vanilleeis mit Schokolade umhüllt, sondern natürlich hat da einige interessante und auch durchaus auch radikale Innovationen auf den Markt gebracht. Und jetzt kommt noch ein weiterer Clou. Magnum hat jetzt nicht nur einfach gesagt, wir machen jetzt hier so Eisbonbons, die wir rausbringen, sondern wir starten und launchen das Ganze natürlich auch in entsprechend, ja, ich sag mal, viral gehenden und auch durchaus werbewirksamen Aktivitäten. Und erstens haben sie einen Pop-Up-Store in Berlin eröffnet, wo jetzt allein schon 4000 Leute anscheinend drin waren, wo man The Bonbon bei Magnum, so heißt das Produkt übrigens, dann probieren konnte. Und das Ganze wurde dann natürlich auch eher wie ein Mode-Event, wie so eine Fashion-Show inszeniert. Das heißt, man hatte 150 geladene Gäste dabei. Also auch so ein paar Influencer, auch ein paar Stars waren dabei, ganz, ganz viele aus dem jüngeren Bereich, weil Magnum, wie gesagt, damit seine Marke auch verjüngen möchte und hat vor allen Dingen auch die drei Kreationen, die am Ende gewählt wurden, das heißt also Creator oder Influencer haben sich Kreationen überlegt, da war dann irgendwie Marshmallow und so weiter dabei, also durchaus, wie ich schon beschrieben habe, radikale und durchaus auch innovative Kreationen, die waren dabei und dann konnte die Community, wenn ich es richtig verstanden habe, auswählen, welche von diesen Kreationen denn am die besten sind und die wurden dann natürlich auch in diesem Pop-Up-Event und diesem Pop-Up-Store dann verteilt. Hat also zu Warteschlangen gesorgt, hat dafür gesorgt, dass Magnum direkt dieses Bonbon-Eis ja mit ziemlich viel Hintergrund auch startet. Konnte. Von daher eine sehr schöne Aktion und wie ich finde auch ein super Produkt. Ich muss dazu sagen, auch wenn Magnum jetzt die ganze Zeit sagt, das ist irgendwie so die Idee, sich zu verjüngen, bei der Gen Z eben anzukommen. Ich finde das Produkt einfach insgesamt genial und ich glaube nicht, dass es nur auf jüngere Leute sich beziehen wird, sondern definitiv einfach aufgrund der schönen Produktinnovation auch für alle Altersstufen hinweg ein spannendes Produkt sein wird. Und dann kommen wir noch zu Otto. Die haben mir nämlich jetzt gerade, während ich hier aufnehme, einen, ja, ich sag mal Ohrwurm beschert. Und zwar mit einem Song, den sie wiederum in Anlehnung oder eigentlich für ihren neu oder, sag ich mal, eher alten Claim gemacht haben. Also neu und alt, warum ich das jetzt hier so sage. Otto ist jetzt zurück zu ihrem Claim. Otto finde ich gut, beziehungsweise finde ich gut. Und den haben sie ja aus der Schublade wieder rausgeholt. Und das habe ich vor, ja, ich glaube, 2-3 Monaten hier schon sehr gelobt, weil es ist ja schon manchmal ein komisches Zeichen, auch für gerade für, ja, ich sag mal, dann schon auch die persönlichen interessierten Interessen der Marketingleiterin und Marketingleiter, dass sie sagen, ich möchte manchmal auch so meinen eigenen Claim dann auch entwickeln, ich möchte meine eigenen Fußstapfen da auch hinterlassen und so weiter. Und statt das zu machen, gibt es dann ab und zu auch mal Marken, die ihren Claim aus der Schublade rausholen, weil der früher gut funktioniert hat und weil der vielleicht auch gut in der Neuzeit passt. Ich habe Otto damals schon dafür gelobt, dass sie das wunderbar analysiert haben und das auch ein völlig richtiger Schritt ist, auch völlig unabhängig von den einzelnen persönlichen Interessen und Egos der Leute dort draußen. Und jetzt ja, übertreiben sie das Ganze weiter, indem sie einen Song gemacht haben mit Luca Noel, der ja einen Song gemacht hat, wo man eben dieses Otto finde ich gut, so in, ja, ich sag mal, Rap-Pop-Kultur, so ein bisschen so eine Mischung da herausgebracht hat. Und der Song ist definitiv, ich sag mal, hörenswert. Er ist auch ein Ohrwurm. Immer so ein bisschen cringe, ist immer mit dabei, wenn man solche Songs von diesen Marken auch sieht. Aber trotzdem, dieser Song bleibt im Kopf. Und das ist natürlich eine wunderbare Inszenierung und eine weitere Übertreibung, um diesen Claim einmal mehr auch wieder zu reaktivieren und zu platzieren und deutlich zu machen, ja, Otto finde ich gut. Und ich bleibe dabei, Otto finde ich gut, weil wie sie mit ihrem Claim ja auch umgehen. Und das ist eine sehr gute Idee, da jetzt in die Vollen zu gehen und wirklich deutlich zu machen, jawohl, wir wollen diesen Claim wirklich langfristig wieder aktivieren und auch besetzen. Und jetzt komme ich zum Apple-Thema, das hatte ich auch schon gesagt. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, bei Apple einen 20-minütigen Werbespot zu machen, wo wir doch gerade alle so über die Aufmerksamkeitsspannen der Menschen, gerade insbesondere der jüngeren Menschen, ja, in der TikTok-Gesellschaft sozusagen sprechen, wo man dann feststellen muss, ja, also 20 Minuten schaut sie doch keiner an. Das kann ja sein, dass genau sowas auch in den Marketing Büros dieser Welt hier gerade diskutiert wird. 20 Minuten, Gottes Willen, wir müssen das viel kürzer machen. Die Leute gucken doch nur noch TikTok und Reels und so weiter. Nee, Apple haut da einen 20-minütigen Spot raus, muss man dazu sagen. Und der wurde fast 10 Millionen Mal in den letzten 3 Wochen angeschaut. Also da merkt man dann schon, ja, das hat nichts mit niedriger Aufmerksamkeitsspanne zu tun, sondern man sieht wieder, die Menschen sind unheimlich selektiv unterwegs. Das konnte ich jetzt auch wieder in einigen Studien gerade auch sehen die Woche, wo man eben, wie gesagt, merkt, die Menschen sind selektiv unterwegs. Wenn sie so die erste Schwelle überschritten haben, wenn sie trotzdem interessiert sind an dem Thema, dann hauen die auch mal die 20 Minuten durch. Und dann gucken sie sich das auch an. Ich muss natürlich auch relativ dazu sagen, jetzt habe ich auch ein bisschen übertrieben, ist das ein Werbespot? Nein, es ist eben kein Werbespot, sondern eigentlich eher eine Art Kinofilm. Jetzt könnt ihr euch als nächstes schon auch fragen, warum macht Apple denn eine Art Kinofilm? Weil sie die Produktdetails oder beziehungsweise ihr Lead-Produkt, nämlich das Apple iPhone 16 Pro, natürlich da auch gerade vermitteln und kommunizieren wollen und vor allen Dingen die Stärke der Video- und Fotokamera dann auch darstellen wollen. Und deswegen haben sie mit einem Regisseur zusammen einen Spot kreiert, beziehungsweise einen Kinofilm sozusagen oder einen kinoartigen Film kreiert, der nur mit dem iPhone 16 gedreht wurde. Und das finde ich eben auf der einen Seite, wie gesagt, spannend vor dem Hintergrund dieser Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, auch so ein 20-Minütiger guckt sich dann der ein oder andere offensichtlich an, beziehungsweise bisher knapp 10 Millionen Leute. Das andere ist interessant, dass sie da jetzt solch eine Art von Spot machen. Und warum ist das so spannend? Naja, man muss sich ja immer überlegen, wie schaffe ich es denn gerade auch in diesem hohen Wettbewerb, wo ja jeder mit seinen Kameras dann auch irgendwie wirbt und versucht auch da deutlich zu machen, ja, meine Kamera ist viel besser als deine und ich habe ein paar mehr Megapixel oder sonst was. Also wo dann auf so der funktionalen Ebene oftmals geworben wird, macht Apple einfach eben, ja, solch einen Film und zeigt natürlich direkt, hey, Das ist die Möglichkeit, das ist die Stärke, die wir mit unserer Kamera, mit unserem Produkt eben auch haben. Und sie überzeichnen und übertreiben das Ganze. Und dadurch entsteht natürlich ganz schnell die Wahrnehmung, das Vorurteil, die Apple iPhone 16 Kamera ist einfach ganz, ganz vorne dabei. Da guckst du dir kein Specsheet an, keine funktionalen Nutzen. Da guckst du nicht an, wie viel Megapixel hatten das. Ist das jetzt besser als bei LG oder bei Huawei oder bei wem auch immer? Das ist mir da völlig egal. Ich glaube, dass die Kamera von Apple einfach da in dem Moment so krass sein muss, wenn so ein Regisseur in der Lage ist, dann kompletten, ich sag mal, Kinofilm zu drehen. Und das ist natürlich eine, ja, wie gesagt, wunderbare Überzeichnung, die gar nicht auf einer funktionalen Ebene wirkt, sondern eben durch diese Überzeichnung relativ schnell in unseren Kopf geht und dieses positive Vorurteil einfach dann auch aufbaut. Und das sind natürlich so Beispiele, die wir in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen haben, wie zum Beispiel natürlich, ich muss da immer irgendwie gerade an den Schanzen-Spot oder Stunt von Audi erinnern, wie sie den Quattro damals dann auch vermarktet haben. Sowas bleibt im Kopf, sowas schafft eben sofort diese Überzeugung, naja, dieses Auto und der Vierradantrieb bei Audi muss super sein, wenn die eine Schanze einfach hochfahren können. Genauso muss auch die Kamera vom Apple iPhone 16 super sein, wenn die in der Lage sind, einen kompletten Kinofilm wirklich richtig gut dann auch zu drehen. Also schaut euch den Film mal an. Man ist danach wirklich ziemlich überzeugt, wie stark die Kamera sein muss. Ja, und mit diesem Fundstück und auch mit dieser Aufforderung, also da könnt ihr mal 20 Minuten eures Wochenende gut investieren, schicke ich euch dann auch ins Wochenende, wünsche euch ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in nächste Woche. Danke für die Aufmerksamkeit, macht's gut, bis dann, ciao.